Wir sind noch immer bei der Frage, warum glaube ich, dass es einen Gott gibt? Das letzte Mal haben wir uns die Schöpfung angesehen mit ihrer unglaublichen Komplexität. Wir haben gesehen, dass das hochkomplexe Systeme sind, die alle miteinander vernetzt sind und alle voneinander abhängig sind. Und wir haben auch gesehen, dass alle gleichzeitig vollständig am selben Ort in richtiger Beziehung da sein müssen, damit das Ganze funktioniert. Also zum Beispiel menschliche Körper oder dann, dass die Menschen sich fortpflanzen können, müssen zwei Menschen da sein, zur selben Zeit am richtigen Ort, zwei Menschen des unterschiedlichen Geschlechts, dass das funktionieren kann. Und wenn ihr euch noch erinnern könnt von der Wahrscheinlichkeitsrechnung, wie ist es, die Wahrscheinlichkeit, dass zwei Merkmale gleichzeitig vorhanden sind? Wie sieht das dann aus? Die Wahrscheinlichkeiten von diesen beiden Merkmalen werden multipliziert. Wenn das eine und das andere gleichzeitig da sein muss, wird die Wahrscheinlichkeit von dem einen mit der Wahrscheinlichkeit des anderen multipliziert. Und da kommen wir zu sehr unwahrscheinlichen Zahlen, wenn wir uns das menschliche Leben anschauen. Es ist unmöglich, dass die Welt so wie sie ist, dass der Mensch durch Zufall entstanden ist. Das ist unglaublich. Das ist unvernünftig, das anzunehmen. Noch unvernünftiger, als es anzunehmen ist, dass das Space Shuttle irgendwie nur durch Zufall entstanden ist, durch sich selbst. Und es ist auch gut so, dass wir nicht durch Zufall entstanden sind. Denn wenn wir durch Zufall entstanden wären, durch einen unpersönlichen Beginn, dann hätten wir Menschen auch keinen Sinn und keinen Wert. Dann hätte es jetzt ethisch gesprochen keinen Sinn, von Gut und Böse zu reden oder von richtig und falsch oder von mir aus auch nur von besser und schlechter. So wie es ist, dann wäre es einfach so. Es wäre eigentlich alles sinnlos, alles ungelenkt, alles egal. Ich bin froh, dass es nicht so ist. Also, es muss ein Planer da gewesen sein, irgendeine Form von Intelligenz. Und wir haben schon einige Hinweise gesehen, welche Eigenschaften dieser Planer hat, wie der so sein könnte. Wir können an der Schöpfung sehen, dass er ein genialer Denker sein muss, dass er unheimlich kreativ ist, dass er einen Sinn hat für Schönheit, er ist eigentlich ein Künstler, könnten wir sagen. Und er muss ziemlich mächtig sein, um das alles hier in Existenz zu bringen, das ganze Universum, was wir beobachten können. Ganz sicher hat er auch einen Sinn für Ordnung. Denn wenn wir uns die Schöpfung anschauen, da ist eine Ordnung drin. Wir leben in einem geordneten Universum. Schon allein daraus könnten wir schließen, dass der Schöpfer so etwas wie eine Person sein muss. Na, er denkt, er ordnet. Das ist eine Sache von Persönlichkeit, was Personen tun. Also unser Schöpfer muss eigentlich eine Person sein. Das eliminiert schon mal alle Religionen, die sagen, dass Gott unpersönlich ist, so eine Art Energie. Denn Energie kann nicht planen oder kreativ sein. Oder wann hast du schon das letzte Mal bei einer Steckdose gestanden und hast da irgendwo Stimmen gehört, wo irgendjemand am Planen ist, machen wir vielleicht das oder das. Nee, das gibt es nicht. Energie, Unpersönliches, kann nicht planen, kann nicht kreativ sein. Okay, wir haben das letzte Mal nach außen geschaut, die Schöpfung, die wir außerhalb von uns sehen. Heute wollen wir nach innen schauen, das heißt auf unser Herz schauen als Menschen. Es gibt in der Schöpfung ein Wesen, das wir nicht nur von außen beobachten können, sondern auch von innen, wo wir sozusagen Insiderwissen haben, und das sind wir selbst. Und das ist unser Thema heute. Wir wollen in unser Herz schauen, nach innen. Und wir wollen schauen, ob das Zeugnis, was wir da innen finden in uns, mit der äußeren Schöpfung übereinstimmt. Ob wir vielleicht da Hinweise auf eine Person finden, die außerhalb von uns ist. Die Bibel sagt uns, dass Gott uns in seinem Bild geschaffen hat. 1. Mose 1,26 heißt es, Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild uns ähnlich. Wir sehen hier auch die Dreieinigkeit übrigens. Gott sprach, ein Gott, lasst uns Menschen machen. Wer sich da tiefer beschäftigen will, der Francis Schaeffer hat ein Buch geschrieben mit dem Titel Und er schweigt nicht, wo er ganz logisch zeigt, dass eigentlich nur eine Dreieinigkeit, ein dreieiniger Gott, das Universum, die Welt, so wie sie ist, beschreiben kann oder dem genügt. Dass nichts anderes wirklich alles, was da ist, erklären kann als ein dreieiniger Gott, der Einheit hat, aber gleichzeitig Vielfalt ist in der Einheit. Da wollen wir heute nicht so tief da reingehen, aber wer sich weiter damit beschäftigen will, empfehle ich dieses Buch. Gott hat uns in seinem Bild geschaffen. Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, uns ähnlich. Und wenn das so ist, dann sollten wir Christen auch erwarten, dass er uns Hinweise gibt, dass wir in uns, wenn wir in unser Herz schauen, auch da Hinweise finden auf Gott, der unser Ursprung ist. Wir wollen uns zwei Dinge ansehen, die sich in zwei Schriftstellen ausdrücken. Erste Stelle ist im Prediger, Kapitel 3, Vers 11. Alles hat er schön gemacht zu seiner Zeit, auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Also wir dürfen erwarten von Gottes Wort her, dass wir einen Hinweis auf die Ewigkeit finden in unserem Herzen. Zweite Schriftstelle ist im Römerbrief, im Kapitel 2, die Verse 14 und 15. Da heißt es denn, wenn Nationen, die kein Gesetz haben, von Natur dem Gesetz entsprechend handeln, so sind diese, die kein Gesetz haben, sich selbst ein Gesetz. Sie beweisen, dass das Werk des Gesetzes in ihren Herzen geschrieben ist, indem ihr Gewissen mit Zeugnis gibt und ihre Gedanken sich untereinander anklagen oder auch entschuldigen. Also zwei Dinge sollten wir finden, wenn wir in unser Herz hineinschauen als Menschen. Das eine ist, wir sollten die Ewigkeit finden in unserem Herzen, und dann das zweite ist, wir sollten sowas finden wie ein Gesetz in uns. Wir nennen das Gewissen. Also, erster Punkt, die Ewigkeit in unserem Herzen. Die Bibel sagt uns, wir sind ewige Wesen, geschaffen auf Gott hin. Und wir haben so ein Loch in unserem Herzen, könnten wir sagen, ein Loch in der Form von Gott. Gott ist der Schlüssel, der in unser Herz reinpasst. Und nur er kann dieses Loch in unserem Herzen wirklich ausfüllen. Nur die Beziehung mit ihm. Eigentlich könnten wir sagen, nur die perfekte Beziehung mit ihm. Weil selbst wir, die wir Jesus schon persönlich kennen, wir sehen uns noch mehr von ihm. Und wir finden das, wenn wir uns umschauen, dass in dieser Welt uns nichts anderes wirklich befriedigen kann. Nicht materielle Dinge, nicht Selbstverwirklichung, nicht irdische Beziehungen. Und wir können das beobachten. Im Leben von anderen Menschen, im eigenen Leben vielleicht, aus unserer eigenen Erfahrung. Menschen versuchen, dieses Loch in ihrem Herzen mit allen möglichen Dingen zu füllen. Mit materiellem Zeug, mit Geld, mit Erfolg, mit Sex, mit Macht, mit Berühmtheit, mit Ansehen. Und zugegeben, diese Dinge, die übertönen den Schrei unseres Herzens nach Gott für eine kleine Zeit lang. Ich meine, es ist ein schönes Gefühl, reich zu sein, und wenn ich mir alles leisten kann und vielleicht mit einem neuen Auto die Autobahn runter zu rasen oder in ein neues Haus einzuziehen. Ein sexuelles Abenteuer verschafft sicher auch eine gewisse Ekstase. Und es ist sicher ein tolles Gefühl, irgendwo auf der Bühne zu stehen und die Massen jubeln dir zu. Vielleicht auch eine gewisse Genugtuung darin, ein gestecktes Ziel zu erreichen. Aber das Problem ist, diese Dinge, die können dieses Loch in unserem Herzen nicht wirklich füllen. Es dauert nicht lang. Die können den Schrei unseres Herzens nach Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott nicht für lange überdöhnen. Nur eine kurze Zeit lang. Und dann kriecht wieder diese Leere in unser Herz. Diese Unzufriedenheit. Dieses Sehnen nach mehr. Und das ist eine Erfahrung, die alle Menschen machen. Und das ist eine Erfahrung, die wir ansprechen können, wenn wir mit Menschen über Gott reden.
Menschen jagen Dinge nach und sagen, wenn ich nur das hätte, dann wäre ich glücklich, dann wäre ich zufrieden. Und dann kriegen sie das, sind vielleicht kurze Zeit happy und dann wird dieses Gefühl der Leere, dieses Gefühl der Unzufriedenheit. Und es ist interessant, dass wir oft gerade dieses Gefühl der Leere besonders stark spüren und diese Unzufriedenheit, wenn wir alles haben. Wenn wir am Ziel angelangt sind, das wir uns gesteckt haben. Und ich glaube, das erklärt, warum so viele Stars Selbstmord begehen, die alles Geld der Welt haben, allen Ruhm der Welt, alle Frauen der Welt, alles, was man sich wünschen kann in dieser Welt. Und trotzdem sind sie nicht zufrieden. In der Bibel finden wir das natürlich am besten illustriert vom König Salomon. Reichsten Mann der Welt, dem weisesten Mann, der je gelebt hat. Und er hat sich auf die Suche gemacht, jenseits von Gott Zufriedenheit zu finden. Er beschreibt uns das übrigens im Buch der Prediger, wo wir diesen einen Vers draus gelesen haben. Er hatte allen Reichtum, dann hat er alle Weisheit gehabt und hat sich darauf ausgerichtet, die Dinge zu erforschen, war ein Naturforscher, er hatte Erfolg, er hatte unbegrenzten Sex, ich meine 1000 Frauen oder was der hatte, 1000, 2000. Hat seine Lüste ausgelebt, hat gesagt, ich habe mich entschlossen, meinem Herzen nichts vorzuenthalten, wonach mir gerade ist. Und wenn wir das Buch Prediger lesen, was war sein Schluss von dem Ganzen? Was war das Ergebnis? Ohne Gemeinschaft mit Gott, ohne die Befriedigung dieses tiefsten Bedürfnisses in uns, sagt er, all diese Dinge sind Windhauch. Das Leben unter der Sonne, sagt er, alles unter der Sonne ist Windhauch, ein Haschen nach Wind, nach nichts. Weil nämlich Gott, er ist das Zuhause unseres Herzens und danach sehen wir uns. Kirchenvater Augustinus hat gesagt, mein Herz ist unruhig in mir, bis es ruht in dir, o Gott. Und diese Unzufriedenheit und diese Rastlosigkeit unseres Herzens, die ist ein Wegweiser, der uns auf dem richtigen Weg weist, nämlich zu Gott hin, wenn wir nur auf unser Herz hören. Viele Menschen versuchen das zu übertönen und rennen von einer Ersatzbefriedigung zur nächsten. Aber wenn wir wirklich zuhören und wirklich nachdenken, müssen wir sagen, es muss eigentlich was wirklich geben, was uns erfüllt. C.S. Lewis mit seinem scharfen Sinn, der hat diese Beobachtung beschrieben, dass es für jedes Bedürfnis in uns ein entsprechendes Objekt gibt, was dieses Bedürfnis stillen kann. Also wir haben Hunger und es gibt sowas wie Essen, das den Hunger stillen kann. Wir haben Durst und es gibt sowas wie Wasser oder Cola oder was immer, das den Durst stillen kann. Wir haben einen Sexualtrieb und es gibt sowas wie das andere Geschlecht, mit dem wir dieses Bedürfnis stillen können. Und so ist es, es gibt in uns ein Verlangen, welches nicht in dieser Zeit und nicht in dieser Welt und nicht durch irgendein Geschöpf, nicht durch irgendwas Geschaffenes befriedigt werden kann. Und daher muss es jemanden geben, der oder etwas geben, was außerhalb unserer Zeit ist und was außerhalb der Erde und außerhalb dem Geschaffenen ist, was dieses Bedürfnis stillen kann. Und es ist genau das, was Jesus uns sagt. Er hat der Frau am Brunnen, der Samariterin, gesagt, wer von diesem Wasser trinkt, dem physischen Wasser, wir können da all diese Dinge einfüllen, den Leute nachjagen, Geld, Materialismus, Sex, Macht, Ruhm, wer von diesem Wasser trinkt, dem wird wieder dürsten. Aber er sagt, ich bin das Brot des Lebens. An einer anderen Stelle. Und wer zu mir kommt, der wird nicht hungern und wer an mich glaubt, wird nicht mehr dürsten. Jesus sagt uns, ich bin derjenige, der diesen geistlichen Hunger, diesen geistlichen Durst in dir stillen kann. Wenn du im Vertrauen zu Jesus kommst und dir deine Schuld von ihm abwaschen lässt, dann kannst du eintreten in diese lebendige Beziehung mit dem lebendigen Gott. Und dein Herz wird zumindest zu einem gewissen Grad zufrieden sein, weil er dieses Grundbedürfnis stillt, wonach unser Herz sich sehnt. Und dann wirst du herausfinden, dass er wirklich das Brot des Lebens ist Und das Wasser, das Lebendige, nachdem du dein ganzes Leben lang gehungert und gedürstet hast. Also unser Herz sehnt sich nach jemandem oder nach etwas, das außerhalb der Zeit ist und außerhalb dieser Erde, außerhalb dem Geschaffenen. Und das ist der erste Hinweis, den wir finden können, wenn wir in uns selbst hineinschauen. Und das überrascht uns Christen natürlich nicht, weil wir würden das erwarten, weil die Bibel uns sagt, dass wir auf eine Beziehung für Gott geschaffen sind. Zweite, was wir in uns finden, ist ein Gewissen. Oder wir könnten sagen, wie es die Bibel sagt, ein Gesetz, das in unsere Herzen eingeschrieben ist. Alle Menschen empfinden moralische Empfindungen. Und es geht jetzt nicht so sehr um konkrete Normen oder konkrete Regeln, tu das oder tu das nicht, sondern es geht um dieses moralische Empfinden. Menschen haben immer gespürt, dass gewisse Dinge recht sind und dass gewisse Dinge unrecht sind. Und das ist natürlich ein Problem, was die Menschen haben, die behaupten, dass wir nur Zufallsprodukte sind. Und die behaupten, was heute so modern ist, dass es nichts Absolutes gibt. Das Problem ist nämlich, dass sie trotzdem in Gottes Welt leben, die er erschaffen hat, und dass sie trotzdem seine Geschöpfe sind, eben mit diesen moralischen Regungen, die es eigentlich nach ihrer Weltanschauung nicht geben dürfte. Und deswegen werden sich diese Menschen immer im Widerspruch finden zwischen dem, was sie behaupten zu glauben, und zwischen dem, wie sie wirklich leben. Weil sie einfach Geschöpfe Gottes sind in seiner Welt. Wir sagen, es gibt keinen Gott. Es gibt nichts Absolutes. Alles ist relativ. Was für dich richtig ist, ist für dich richtig. Was für mich richtig ist, ist für mich richtig. Ist alles relativ. Und wir müssen tolerant sein. Und meistens beschuldigen sie uns Christen dann, dass wir intolerant sind. Weil wir sagen, es gibt nur einen Weg. Aber indem sie das sagen, sind sie eigentlich schon wieder selbst intolerant und widersprechen sich selbst. Ne? Wenn sie tolerant sind, soll das kein Problem für sie sein, dass wir intolerant sind. Und sie machen eigentlich, indem sie das sagen, schon eine wertende Aussage, nämlich sie implizieren, es ist schlecht, intolerant zu sein. Okay? Das heißt, sie berufen sich aber auf einen Maßstab, der höher ist als wir, der allgemeingültig ist. Na, wenn du so eine Aussage machst, es ist etwas schlecht oder es ist etwas gut, dann ist es eine absolute Aussage. Deswegen, diese Menschen können dem nicht entkommen. Die haben moralische Empfindungen, selbst wenn es laut ihrer Weltanschauung keinen Sinn macht. Ich persönlich kann mich sehr gut an ein Gespräch mit einem jungen Mann erinnern. Der wollte sein Leben nicht Jesus geben. Also vor allem, wie wir letzte Woche gesagt oder letztes Mal gesagt haben, weil er sein eigenes Ding drehen wollte, weil er leben wollte, wie er will. Er wollte nichts Absolutes über sich haben. Eigentlich hat unser Gespräch mit Sex vor der Ehe begonnen. Und das wollte er halt nicht lassen. Das hat ihm nicht gepasst, dass Gott da was anderes sagt, als was er gelebt hat. Und deswegen hat er sich gewehrt dagegen, dass es eine absolute Wahrheit gibt oder das Wort Gottes gibt oder eben Gott gibt, der über ihm steht und der ihm sagen würde, was er tun soll oder was er nicht tun soll. Aber gleichzeitig wollte er trotzdem ein guter Mensch sein. Das war so ein guter religiöser Junge. Gesagt, ich glaube an die Liebe und wir sollen die anderen gut behandeln. Und ich habe ihn dann gefragt, ja, was ist denn Liebe? Wenn ich von deiner Denkvoraussetzung ausgehe, was ist denn Liebe? Ist es eine chemische Reaktion? Hey, dann ist es aber sehr relativ, ne? Und warum sagst du, du willst gut leben? Das ist ja auch relativ. Was ist denn gut? Was für dich gut ist, ist für dich gut. Was für mich gut ist, ist für mich gut. Ich nehme an, ich bin Sadist. Und mir macht es Freude, dich zu foltern und deine Freundin zu vergewaltigen. Hey, ist schlecht für dich, weil es dir weh tut, aber hey, ist super gut für mich, weil es mir Spaß macht. Also was gut ist gut für dich, was gut ist gut für mich. Hey, ist alles relativ. Du kannst mir nicht sagen, dass es falsch ist oder dass es schlecht ist, was ich mache. Zumindest nicht absolut. Du kannst vielleicht sagen, naja, mir gefällt das nicht, aber hey, was für dich gut ist, ist für dich gut, was für mich gut ist, für mich gut. Also mir macht Spaß, dir weh zu tun, deswegen ist es gut. Ich habe ihm gesagt, wenn ich von deiner Weltanschauung ausgehe, dann gibt es keinen Unterschied zwischen Grausamkeit und Liebe, zwischen richtig und falsch, zwischen gut und böse. Dann ist alles gleich. Dann ist alles ethisch egal. Und alles, worüber wir reden können, sind Meinungen, subjektives Empfinden. Du findest es schlecht, ich find's gut, naja gut. Dann ist halt eine Machtfrage, wer von uns beiden sich durchsetzt. Aber es ist letztendlich egal, ne? Weil alles nur eine Frage der Perspektive ist. Also du darfst dann nicht sagen, was du tust, das ist schlecht oder es ist böse. Du darfst zum Beispiel dann auch nicht sagen, Hitler war ein schlechterer Mann als die Mutter Teresa. Auf welcher Grundlage? Was ist dein Maßstab, das zu sagen? Alles, was du sagen kannst, ist, ich finde Mutter Teresa besser als Hitler. Aber vielleicht, wenn ich ein Sadist bin und Nazi bin, sage ich, hey, ich finde den Hitler besser. Mutter Teresa war so schwach oder was immer. Aber es gibt keine absolute Aussage, weil der absolute Maßstab fehlt. Und selbst eigentlich, wenn ich sage, ich finde es besser oder ich finde es schlechter, beweise ich eigentlich schon, dass ich einen Maßstab in mir habe. Und so, da gibt es immer einen Widerspruch, wenn du mit so einem Menschen redest, weil er nicht so leben kann, als wäre alles egal. Und als wäre gut und schlecht alles gleich. Spätestens wenn ich anfange, ihm weh zu tun, wird er sagen, das ist nicht gut. Und dann macht er schon wieder eine Wertaussage. Und dann frage ich ihn, wenn du sagst, es ist nicht gut, was ist denn der Maßstab für gut oder für schlecht? Und wir kommen drauf, die Tatsache ist, wenn immer zwei Menschen streiten, gehen sie davon aus, dass sie doch sehr ähnliche Vorstellungen haben von dem, was gut ist oder was schlecht ist oder was richtig ist oder was falsch ist. Weil wenn wir streiten oder diskutieren, wollen wir immer beweisen, dass wir Recht haben und der andere falsch liegt. Und dass das, was wir sagen, richtig ist und das, was der andere sagt, falsch ist. Das heißt, wir berufen uns auf irgendeine Art von Maßstab oder Standard oder Gesetz eben, mit dem wir alle Menschen im Prinzip übereinstimmen. Denn sonst wäre es eigentlich unmöglich, dass wir uns streiten oder dass wir diskutieren. Dann wäre nur die Frage, wer ist stärker, der hat halt dann Recht. Und alle Menschen haben eigentlich einen gleichen Maßstab in sich. Und das ist so der typische Ansatz, von dem C.S. Lewis immer ausgegangen ist, wenn er versucht hat, Menschen von Gott zu überzeugen. Ich denke, die meisten von uns kennen C.S. Lewis, hat Bücher geschrieben wie Pardon, ich bin Christ. Ich glaube, das ist die Übersetzung von mir, Christianity. Ich lese die alle in Englisch. Abolition of Man, ich glaube, die Abschaffung des Menschen, wo er das auch übersetzt, ist auch so ein Buch, spricht eigentlich da immer so ziemlich über dasselbe. Ich möchte dem Outline folgen von dem Buch, das heißt The Case for Christianity. Ich lese gerne in der Originalsprache. Aber auch da geht er davon aus, eben von diesem moralischen Gesetz. Und er ist ein sehr systematischer, ein sehr scharfer Denker und geht da auch auf alle möglichen Einwände ein, die da Menschen dagegen vorbringen können. Erster Einwand gegen dieses allgemeine moralische Gesetz, was wir in unserem Herzen haben, wäre die Behauptung, dass Leute sagen, es gibt verschiedene Zivilisationen und die haben verschiedene Moralvorstellungen. Also ist es von unserer Kultur bestimmt, was wir als richtig oder als schlecht empfinden. Und die Antwort wäre, nee, das stimmt nicht wirklich. Es gibt nur sehr kleine Unterschiede eigentlich. Vielleicht gibt es einen Unterschied, wem gegenüber du selbstlos sein sollst. Deiner Familie oder deinen Stamm oder jeden Menschen. Aber alle stimmen eigentlich überein, dass wir selbst nicht an der ersten Stelle stehen sollten, dass wir Egoisten sein sollten. Das ist kein hoher Wert im Allgemeinen. Es gibt vielleicht einen Unterschied in verschiedenen Kulturen, ob ein Mann eine Frau haben soll oder vier Frauen haben darf. Aber alle stimmen überein, dass ein Mann nicht jede Frau haben soll, die er haben will. Und so gibt es mehr Übereinstimmung als Unterschiede auch zwischen den verschiedenen Kulturen oder Zivilisationen. Wir haben alle dieses selbe Gesetz im Wesentlichen auf unserem Herzen. Klar, das können wir können unser Gewissen verletzen und abstumpfen und formen, aber im Prinzip ist es da. Es gibt einen Maßstab in unseren Herzen als Menschen, der über unseren Kulturen steht. Und er ist allen Menschen eigen. Zweiter Einwand dagegen wäre die Behauptung, dass das moralische Gesetz in uns nur ein Herdentrieb ist, der sich entwickelt hat wie jeder andere Instinkt. Das heißt, wie Hunger oder Sexualtrieb, einfach ein starkes Verlangen, etwas zu tun. Und so haben wir auch ein Verlangen entwickelt, anderen zu helfen. So eine Art Herdentrieb. Eben. Und C.S. Lewis sagt aber, der Wunsch, jemandem zu helfen, ist was anderes als das Gefühl, du solltest etwas tun, ob du es willst oder nicht. Und er nimmt ein Beispiel, sagt, stell dir vor, du kommst an einen See und da schwimmt gerade irgendein Mensch da drin und ist gerade am Absaufen und schreit um Hilfe. Und du wirst wahrscheinlich zwei Impulse in dir finden. Das eine ist der Impuls, ihm zu helfen. Und das zweite wird ein Impuls sein, dich selbst nicht in Gefahr zu begeben. So ein Selbsterhaltungstrieb. Aber dann wirst du noch zusätzlich eine dritte Sache spüren. Nämlich eine Sache, die dir sagt, du sollst dem Wunsch, dem anderen zu helfen, folgen. Und nicht dem Selbsterhaltungstrieb. Also es gibt was in uns, was zwischen diesen beiden Impulsen entscheidet. Und es kann dann wieder nicht Teil eines dieser Impulse sein, sondern etwas Übergeordnetes. Das steht drüber. Eben dieses Gesetz, was uns sagt, okay, das eine ist besser oder schlechter. Es ist wichtiger, deine Angst zu überwinden und dem zu helfen, als davon zu laufen. Also steht es über diesen Impulsen, über dieser Ebene unserer Triebe oder Impulse. Und außerdem kann das moralische Gesetz in uns denselben Impuls einmal als gut und einmal als schlecht bewerten. Na, zum Beispiel den Sexualtrieb ermutigen, wenn du mit deiner Frau im Bett bist, und ein anderes Mal sagen, du sollst ihn unterdrücken, wenn du die Frau deines Nächsten siehst. Wir haben in sich selbst keine guten oder schlechten Triebe oder Impulse in uns. Es kommt immer auf die Situation drauf an, wann es gut ist oder wann es schlecht ist. Genauso wie es keine guten oder schlechten Noten in der Tonleiter gibt. Mein Ton kann einmal gut sein, einmal falsch sein, einmal richtig sein, einmal falsch sein. Das hängt von der Partitur ab oder von dem Stück, von dem Notenblatt. Und genauso steht das moralische Gesetz über unseren einzelnen Trieben oder Impulsen. Das wäre sozusagen dann die Partitur, die sagt, wann was richtig ist und wann was falsch ist, eben der Maßstab. Dritter Einwand dagegen wäre, dass es nur eine Abmachung in der Gesellschaft ist. Etwas, was uns anerzogen ist. Und das hat mein Soziologieprofessor uns so gelehrt. Ich mag nicht, dass du mich umbringst und du magst nicht, dass ich dich umbringe. Also hat die Gesellschaft irgendwann beschlossen, wir bringen einander nicht um. Und dann haben wir das halt von den Eltern gelernt, dass es schlecht ist, einen anderen umzubringen. War ein ziemlicher Zyniker, mein Professor, weil er in Wirklichkeit nicht geglaubt hat, dass es wirklich einen Unterschied macht. Eigentlich kannst du nur blöd sein, wenn du erwischt wirst, dann ist es schlecht für dich. Na, aber rein ethisch gesehen wäre es ziemlich egal. Ist uns nur anerzogen. Und die Antwort ist natürlich, wir können natürlich was lernen von unseren Eltern und von unseren Lehrern. Wir lernen viele Dinge, unter anderem auch gutes Benehmen. Aber das heißt ja nicht unbedingt, dass alles, was wir lernen, eine menschliche Erfindung ist. Er sagt, manche Dinge ja, zum Beispiel auf welcher Straßenseite wir fahren mit dem Auto, das ist eine menschliche Konvention. Aber dann gibt es andere Dinge, die das nicht sind. Zum Beispiel Mathematik. 1 und 1 ist 2. Das ist so. Egal, ob wir Menschen dran glauben oder nicht. Das haben nicht wir erfunden. Das ist eine absolute Wahrheit. Und dieses moralische Gesetz in uns, das ist eben eine solche absolute Wahrheit, die über den einzelnen Kulturen oder Gesellschaften, Zivilisationen steht. Wir haben schon gesehen, alle Menschen teilen im Prinzip dasselbe moralische Gesetz in ihrem Herzen. Und zweiter Punkt dazu wäre, sobald du anfängst, Zivilisationen zu vergleichen, Zum Beispiel zu sagen, dass die christliche Moral besser ist als die Moral der Nazis, dann haben wir wieder einen Standard, der über den beiden steht. Weil der ein wirklicher Maßstab ist, an dem wir verschiedene Kulturen oder Zivilisationen anlegen. Und somit sehen wir wieder, dass es eben über dem steht. Es gibt was, was wirklich richtig ist und was wirklich falsch ist, unabhängig davon, was Menschen denken. Also, es gibt ein moralisches Gesetz in uns, das unser Verhalten nicht nur beschreibt, so wie das Gravitationsgesetz zum Beispiel beschreibt, dass ein Stein, den ich loslasse, runterfällt, sondern es gibt ein Gesetz in uns, das uns sagt, wie wir leben sollen. Nicht unbedingt, wie wir leben, aber wie wir leben sollten oder wie wir leben sollen. Manche würden jetzt sagen, ja, richtiges Verhalten, das ist für mich einfach nur das, was angenehm ist oder was mir nützt. Und wenn jemand irgendwas tut, was mir unangenehm ist oder was mir weh tut, dann sage ich, das ist falsch. Aber das stimmt nicht unbedingt. Da sag mal, ein Mensch rempelt mich an, kommt mir entgegen und rempelt mich an. Es tut mir weh. Nehmen wir an, der hat es nicht absichtlich getan, sondern hat halt irgendwo die Umgebung angeschaut und ist mir reingelaufen und okay, bin ich ihm nicht wirklich böse. Aber selbe Situation, der Typ macht das absichtlich und rempelt mich an, dann werde ich zornig sein und werde sagen, hey, das ist schlecht, was du tust. Einmal werde ich sagen, naja, der kann nichts dafür, das andere Mal werde ich sauer sein auf ihn und werde sagen, das ist falsch, was du getan hast. Also das kann es nicht sein, einfach ist es, tut es mir weh oder tut es mir nicht weh. C.S. Lewis spricht auch davon, dass mir manchmal ein Verhalten sehr nützlich sein kann, selbst wenn ich es verabscheue. Zum Beispiel ein Verräter im Krieg, nennt er. Alle gebrauchen die, ne, als Spione für die Gegenseite, aber in Wirklichkeit verachten sie sie in ihrem eigenen Herzen. Weil es einfach sich nicht gehört, weil es moralisch nicht richtig ist. Okay, also das greift auch nicht, dieser Einwand. Manche sagen, wir nennen ein Verhalten richtig, wenn es nicht unbedingt dem Einzelnen nützt, sondern der Menschheit als Gesamtes sozusagen. Wir verfolgen alle unbewusst irgendwie das Gesamtwohl von uns Menschen. Weil dann können wir einfach die Frage stellen, ja, warum sollte ich mich drum kümmern, ob es der Gesellschaft nutzt oder nicht? Und dann müssten wir wieder bei der ersten Antwort sein, nämlich sagen, du sollst selbstlos sein. Dann sind wir aber wieder bei diesem Gesetz. Bei dem Übergeordneten. Also fassen wir es zusammen. Wir finden in uns ein echtes, allgemeingültiges Gesetz, das niemand von uns gemacht hat und dem wir gehorchen sollen. Und logische Konsequenz, wenn es ein Gesetz gibt, muss es einen Gesetzgeber geben. Das ist nur logisch. Und wenn es einen Gesetzgeber gibt, dann müssen wir auch wieder annehmen, dass auch das wieder eine Person ist mit einem Verstand. Weil da Ordnung drin ist in dem Gesetz. Also es gibt jemanden, dem es wichtig ist, dass ich mich richtig verhalte. Und der will, dass ich mich richtig verhalte. Schön und gut. Aber wir können noch eine zweite Beobachtung machen bezüglich dem Gesetz. Etwas, was eher beunruhigend ist. Und das ist die Beobachtung, die wir alle kennen, nämlich ich habe das Gesetz nicht gehalten. Ich habe nicht immer meinem Gewissen gehorcht, nicht immer danach gehandelt. Ich habe dagegen gehandelt oft. Ich habe das moralische Gesetz, was in mir ist, habe ich gebrochen. Ich bin schuldig geworden an dem Gesetz. Und das ist auch ein wichtiger Punkt. Also fassen wir es zusammen, was wir von Gott gelernt haben bis jetzt durch unseren Blick nach innen. Wir haben gesehen, dass uns die Welt nicht befriedigt. Deswegen muss es jemanden außerhalb dieser Welt und außerhalb dieser Zeit geben, der dieses tiefste Bedürfnis in uns befriedigen kann. Sonst wäre das Leben wirklich im höchsten Maße sinnlos und auch grausam, weil wir ein tiefes Bedürfnis in uns hätten, was wir nie befriedigen können. Dann können wir nur verzweifeln. Zweiter Punkt ist, wer immer dieser jemand ist, was immer das ist, der hat ein moralisches Gesetz in mich reingelegt. Und er ist sehr interessiert daran, dass ich das Richtige tue, das Gute tue. Und daraus kann ich eigentlich auch schließen, dass diese Person, wer immer die ist, eigentlich gut ist. Weil sie will, dass ich das Gute tue. Und wenn eine Person existiert, die uns geschaffen hat und die ihr Gesetz in unser Herz gelegt hat, dann macht es Sinn anzunehmen, dass unser Leben vielleicht irgendwas mit der Person zu tun hat. Und dass vielleicht auch er die Antwort sein könnte auf dieses tiefste Sehnen unseres Herzens. Aber ich finde auch ein riesiges Problem in meinem Herzen. Nämlich, wer immer diese Person ist, ich bin schuldig geworden an ihr. Ich habe das Gesetz gebrochen. Ich habe nicht immer auf mein Gewissen gehört. Und wenn es diesen absolut guten Gesetzgeber gibt, dann muss er eigentlich vieles hassen, was ich tue. Weil ich gegen sein Gesetz handle. Was ihm nicht gefallen. Ich selbst fühle mich schon schlecht, wenn ich gegen mein Gewissen handle. Ich fühle mich schon unwohl. Wie viel mehr eine absolut gute Person, die diesen Standard in mein Herz gelegt hat. Und ich weiß, ich bin aus mir selbst scheinbar nicht fähig, meinem Gewissen immer zu folgen. Und ich weiß, ich werde immer wieder dagegen handeln. Ich werde das Gesetz immer wieder brechen. Ich bin ein Rebell. Ich lebe sozusagen gegen den Strom des Universums, gehe auf dem falschen Weg. Und das ist halbwegs beunruhigend. Denn das sagt mir, ich mache mich zum Feind dieser guten Macht, die so hohe Ansprüche an mich stellt. Meine Beziehung mit dieser Person ist nicht in Ordnung. Das ist genau das, was der Römerbrief uns sagt. Römerbrief Kapitel 3. Da heißt es, alle sind unter der Sünde. Wie geschrieben steht, da ist kein Gerechter, auch nicht einer. Alle sind abgewichen, sie sind allesamt untauglich geworden. Da ist keiner, der Gutes tut, da ist auch nicht einer. Alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes. Ups. Das ist das Ergebnis unseres Suchens. Es ist nicht ermutigend. Es ist eigentlich sehr beunruhigend. Eher beängstigend. Das ist der Punkt, an dem wir heute enden. Sorry, ihr müsst nächste Woche wiederkommen, wenn ihr die gute Nachricht hören wollt. Aber wir sind an dem Punkt auch noch nicht an dem christlichen Gott. Wir sind da noch nicht angelangt beim christlichen Gott und der Erlösung, die er uns anbietet. Aber jeder Mensch kann erkennen, dass er Erlösung braucht und dass er Hilfe braucht, dass er Vergebung braucht. Und erst an dem Punkt beginnt das Evangelium erst auch zu uns zu sprechen, oder? Wenn wir erkennen, dass wir einen Erlöser brauchen. Und die Wahrheit ist, dass die christliche Antwort natürlich genau diesem Problem und unserem Bedürfnis begegnet. Weil die Bibel uns sagt, es gibt einen guten Gott, der uns so lieb hat, dass er selbst Mensch geworden ist und ein perfektes, vollkommenes Leben gelebt hat, immer in Übereinstimmung mit diesem Gesetz, der dann unsere Schuld auf sich genommen hat, den Preis dafür bezahlt hat. Und wenn wir uns ihm anvertrauen, dass wir Vergebung finden können und in eine Beziehung eintreten können mit unserem Schöpfer. Und damit auch den Sinn unseres Lebens finden können. Aber wir sind noch nicht dort. Wir sind erst bei einem Gott, der mächtig ist, der kreativ ist, ein genialer Denker, wenn wir die Schöpfung anschauen, der absolut gut ist. Und allein diese Dinge, dass er ein Denker ist und dass er gut ist, dass er einen Maßstab von richtig und falsch hat, zeigt uns, dass er eine Person ist und dass unser Herz sich nach ihm sehnt. Aber dass ich auch schuldig bin vor ihm, dass ich sein Feind bin. Das ist, was wir erkennen können aus uns selbst. Ich sage so aus dieser allgemeinen Offenbarung, nämlich der Schöpfung und einfach unser Mensch sein. Nächste Woche wollen wir der Frage nachgehen, okay, ich erkenne, dass es Gott geben muss, ich erkenne auch, dass ich ihn brauche, aber es gibt auch so viele Religionen und so viele Weltanschauungen und so viele Antworten da draußen, wer Gott ist und wie ich zu ihm kommen kann. So viele verschiedene Wege. Woher kann ich wissen, wer der wahre Gott ist? Woher kann ich wissen, wie ich zu ihm kommen kann? Das ist die Frage, die wir uns nächste Woche anschauen wollen. Lass uns beten. Vater, danke, dass du da bist. Dass unser Leben nicht sinnlos ist. Und dass wir nicht irgendwie in so ein Universum hineingekotzt sind, was nichts mit dem zu tun hat, was wir empfinden. Und keine Antwort auf das hat, wonach wir uns sehnen. Ich danke dir, dass du da bist, Gott. Das macht den Unterschied in unserem Leben. Es gibt uns Sinn für unser Leben. Und ich danke dir auch, Jesus, dass du die Antwort bist auf unser moralisches Problem. Dass wir schuldig sind, dass wir Sünder sind. Dass du den Preis dafür bezahlt hast. Und Herr, ich bitte dich, gib uns Weisheit, wie wir das anderen Menschen mitteilen können und verständlich machen können. Herr, wir wissen, wir können Leute nicht mit rationalen Argumenten ins Himmelreich argumentieren. Aber Gott, wie Petrus uns sagt, wir wollen jedem, der Rechenschaft verlangt über die Hoffnung, die in uns ist, wollen wir eine Antwort geben und wollen ihn auf dich hinweisen, weil du die Antwort bist. Wir sind so reich beschenkt, dass wir dich kennen dürfen. Wir lieben dich, Herr, und wir beten dich an. In Jesu Namen. Amen.